Ich möchte anfangen mit einer der prägenden Geistesgestalten des ausgehenden 20. Jahrhunderts, mit Hagar dem Wikinger. Hagar der Wikinger steht im Wald am Rande eines Sumpflochs. Das Loch ist mit Treibsand gefüllt. Mitten in dem Sand steht sein Freund Sven Glückspilz und versinkt. Hagar sagt: Sven Glückspilz, du versinkst gerade in Treibsand. Sven Glückspilz sagt: Ja. Hagar sagt: Sven Glückspilz, du versinkst gerade in Treibsand. Sven Glückspilz sagt: Ja. Hagar sagt: Sven Glückspilz, hast du keine Angst? Sven Glückspilz sagt: Nö. Wer wagt, gewinnt. So kann man sich die Dinge zurechtschustern. Man kann sich frei fühlen, ohne tatsächlich frei zu sein. Die gefühlte Freiheit kann sich von der tatsächlichen Unfreiheit unterscheiden. Deswegen ist bei diesem Thema Skepsis angebracht. Bevor ich weiterspreche, möchte ich euch aber erstmal begrüßen, auch von meiner Seite aus. Es gibt ja verschiedene Gründe, zu einem solchen Vortrag zu kommen. Der erste Grund ist, dass man zu den Veranstaltern gehört. Dann ist es hilfreich, wenn man auch persönlich erscheint. Der zweite Grund ist, dass man von irgendjemandem mitgeschleppt worden ist. Also irgendjemand hat zu euch gesagt: Komm doch mal mit, komm doch mal mit. Und ihr habt gesagt: Wieso denn, wohin denn? Und der sagt: Ist doch egal, komm doch mal mit. Wenn ihr zu dieser Gruppe gehört, herzlich willkommen. Ich hoffe und wünsche euch, dass sich dieser Abend für euch lohnt. Eine dritte Möglichkeit, gerade bei einem christlichen Thema oder bei einem Thema, das irgendwie mit christlichem Glauben zu tun hat, das sind die sogenannten Orthodoxie-Tester. Das sind Leute, die wissen genau, es geht irgendwie um den christlichen Glauben und die überlegen sich: Jetzt wollen wir mal gucken, ob dieser Referent rechtgläubig ist oder nur rechtgläubig. Das sind die Orthodoxie-Tester. Eine vierte Gruppe, die mir ehrlich gesagt persönlich ganz besonders sympathisch ist, das sind die, die ich immer die ehrlichen Skeptiker nenne. Das sind Leute, die sagen sich: Ich möchte mir das mal anhören, ich halte eigentlich nicht besonders viel davon, aber ich möchte mir das zumindest mal anhören und es überprüfen. Wenn man Skepsis so versteht, finde ich das eine ganz tolle Sache. Skepsis in dieser Hinsicht ist eine Tugend, meiner Ansicht nach. Skepsis ist die Fähigkeit, zu dem, was mir jemand sagt, zunächst mal einen Schritt auf Distanz zu gehen und zu sagen: Ja, kann ja sein, aber nenn mir erstmal Gründe. Diese Art von Skepsis finde ich völlig in Ordnung. Die hilft zum Beispiel auch bei diesem Thema von heute Abend. Man kann sich frei fühlen, ohne frei zu sein. Deswegen ist Skepsis bei diesem Thema angebracht. Man kann sich frei fühlen, ohne frei zu sein. Das hat mehrere Gründe. Der erste Grund ist, dass manche Unfreiheiten gut versteckt sind. Manche Unfreiheiten sind gut versteckt. Das kann man überprüfen, wenn man bei einem bekannten amerikanischen Fast-Food-Hersteller regelmäßig vorbeischaut oder hin und wieder vorbeischaut. Ihr wisst genau, wer das ist. Ich verstehe auch immer nicht, warum man das so sagen muss. Also es ist so, wie wenn man sagen muss, der bekannte schwäbische Autohersteller, so mit diesem kreisroten Emblem, wo ein Stern drin ist, wer das wohl ist, ja. Also wenn man bei dem bekannten Fast-Food-Hersteller reinschaut, dann wird man sehen, dass der Laden voll ist, obwohl doch alle immer behaupten, dass sie nie dorthin gehen. Daran, dass ich das sage, könnt ihr auch erkennen, dass ich auch schon mal da war, obwohl ich davon eigentlich auch nicht so viel halte. Also offiziell ist keiner da, aber es ist doch immer voll. So funktioniert Werbung. Das haben wir gerade erlebt, dass man in der Werbung dauernd irgendwelche Dinge angeboten bekommt und einem suggeriert wird, dadurch wird man frei. In Wirklichkeit wird man aber unfrei, wenn man dauernd Dinge sich besorgt, die man eigentlich nicht braucht. Also das ist eine Testfrage an euch. Wann ihr das letzte Mal etwas gekauft habt, von dem ihr nachher gedacht habt, dass ihr das eigentlich nicht braucht. Wann habt ihr das letzte Mal etwas gekauft, von dem ihr nachher gedacht habt, dass ihr das eigentlich nicht braucht? Braucht ihr nicht zu beantworten. Jedenfalls, wenn man sich darüber mal Gedanken macht, merkt man, wie absurd manche Werbeslogans sind. Zum Beispiel der Slogan: Geiz ist geil. George Orwell hätte seine helle Freude daran. Denn derjenige, der damit wirbt, der ist ja gerade dafür, dass wir nicht geizig sind, sondern unser Geld ausgeben und suggeriert uns dann, dass wir geizig sind, wenn wir das Geld bei ihm ausgeben, wobei man bei ihm gar nicht weniger ausgibt als bei anderen vergleichbaren Geschäften. Also, manche Unfreiheiten sind gut versteckt, zum Beispiel bei der Werbung. Noch ein bisschen persönlicher wird's bei der Frage: Was denkt der oder die andere eigentlich von mir? Wenn man sich mit dieser Frage täglich und stündlich beschäftigt, kann einen das richtig unfrei machen. Die Frage: Was denkt der oder die andere eigentlich von mir? Also wenn ihr ein richtig stressiges Leben haben möchtet, kann ich euch nur empfehlen, diese Frage möglichst häufig zu stellen. Dann wird das Leben bestimmt sehr anstrengend werden. Ein Beleg dafür findet man in dem Buch des Kommunikationsforschers und Psychologen Paul Watzlawick. Der hat ein Buch geschrieben, das heißt Anleitung zum Unglücklichsein. Das kann ich nur empfehlen. Und in diesem Buch philosophiert er ein bisschen über diese Frage und erzählt unter anderem die Geschichte von einem Mann, der in seiner Wohnung ein Bild aufhängen möchte. Und es fehlt ihm dafür ein Nagel und ein Hammer. Also überlegt er sich, ich könnte ja zu meinem Nachbarn gehen und ihn um einen Nagel und einen Hammer bitten. Ich meine, ihn vor einer Weile hämmern gehört zu haben. Dann denkt er weiter, aber könnte sein, dass der Nachbar gar nicht so gut über mich denkt. Vielleicht findet er mich nervig oder blöd und vielleicht will er mir seinen Hammer gar nicht leihen. Der hat mich auch letztens im Treppenhaus schon so komisch angeguckt. Ist ja eigentlich unverschämt, ne? Also ich meine, dieser kann immer noch seinen Hammer leihen, wenn er einen besitzt, warum leiht er mir den nicht? Das finde ich total unhöflich, dieser blöde, unverschämte Bengel. Als der Mann deinem Nachbarn dann kurz darauf im Treppenhaus begegnet, schreit er ihn an, behalten Sie Ihren Hammer! Ja, also das kann dazu führen, wenn man sich ständig die Frage stellt, was denkt der oder die andere eigentlich von mir? Das ist der erste Grund, warum man sich frei fühlen kann, ohne frei zu sein. Der zweite Grund ist, dass Freiheit immer von und zu ist. Freiheit ist immer von und zu. Damit meine ich nicht, dass Freiheit aristokratisch ist, gestatten von und zu Freiheit, sondern ich meine, dass Freiheit immer eine Freiheit von etwas ist, aber auch eine Freiheit zu etwas ist. Allein die Tatsache, dass ich viele verschiedene Möglichkeiten habe, macht mich noch nicht frei. Das wissen Menschen eines ganz bestimmten Geschlechtes, das ich jetzt nicht nennen möchte, wenn sie sich vor den Kleiderschrank stellen und sich überlegen, was sie am besten zu einer bestimmten besonderen Sache anziehen. Und die Menschen eines anderen Geschlechts, die ich jetzt auch nicht nennen möchte, wissen das, wenn sie vor ihrem CD-Regal stehen und die perfekte Musik für einen bestimmten Moment raussuchen. Also die Tatsache allein, dass ich viele verschiedene Möglichkeiten habe, macht mich noch nicht frei. Und ich bin auch nicht dann frei, wenn ich ohne Beziehung zu irgendwelchen anderen Menschen bin. Das ist das westliche Missverständnis von Freiheit. Dass Freiheit darin bestünde, möglichst immer nur für sich zu sein und ohne irgendeine Bindung, ohne irgendeine Beziehung zu anderen zu sein. Das allein macht noch nicht frei. Wie gesagt, dass ich viele verschiedene Optionen habe, macht mich noch nicht frei. Das wissen Leute, die nach dem Abitur keinen blassen Schimmer haben, was sie denn jetzt studieren sollen. Das kann einen richtig kirre machen. Ich habe mit manchen solcher Menschen schon Gespräche geführt. Das kann einen richtig kirre machen und überhaupt nicht frei machen. Wenn man weiß, ich habe viele verschiedene Möglichkeiten, ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Oder wenn ich nach dem Studium vor der Frage stehe, was mache ich jetzt eigentlich? Arbeite ich in dem Bereich oder dem oder so? Das macht nicht etwa frei. Auch bei der Wahl der Partnerin oder des Partners. Wenn man nur viele verschiedene Möglichkeiten hat, viele verschiedene Menschen und man überlegt sich, auf die oder den könnte ich ein bisschen näher zugehen, aber man hat keine Ahnung, wer einem entspricht, dann ist man nicht frei. Sondern frei ist man in dem Moment, wo man ein freudiges Ja zu einer Person gefunden hat oder zu einer Sache. Wenn man sagt, jawohl, das ist es, das will ich machen. Das werdet ihr kennen, das sind unsere intensivsten Freiheitserfahrungen. Wenn wir merken, jawohl, diese eine Sache, das will ich machen, das entspricht mir, das passt zu mir, damit fühle ich mich wohl. Oder diese eine Person, die ist es und ich will keine andere und die tut mir gut. In dem Moment fühlt man sich frei. Nicht, wenn man nur viele verschiedene Möglichkeiten hat. Ich meine, wenn ihr jemanden trefft, der verliebt ist und der von seiner Frau oder seiner Partnerin schwärmt und sagt, die ist so toll und so schön und so witzig und so nett, dann würdet ihr doch nicht zu ihm sagen, meine Güte, du bist aber unfrei. Ja? Also wenn man ein freudiges Ja zu einer Sache oder zu einer Person gefunden hat, dann ist man frei. Und meine These ist, dass menschliche Erfahrungen von Freiheit, so gut und so wertvoll und so schön und so erfüllend sie sein mögen, diese Form von Freiheit aber nicht dauerhaft leisten können. Sie können auf Dauer nicht halten, was sie versprechen. Die menschlichen Erfahrungen, die wir machen, wenn wir uns mit einer bestimmten Sache beschäftigen und uns damit identisch fühlen, oder die menschlichen Erfahrungen, die wir machen in einer noch so gelungenen Beziehung, die können dieses Grundbedürfnis nach Freiheit nicht erfüllen. Das ist meine These, die ich mal in den Raum stelle. Ich glaube, dass die menschlichen Erfahrungen von Freiheit, die wir machen, das Licht geht auf, die menschlichen Erfahrungen von Freiheit, die wir machen, in ihren besten Momenten zeigen können, wie Freiheit ist. Also in dem Moment, wo wir uns unter all den Möglichkeiten für eine Sache mal entschieden haben und sagen, jawohl, das ist es, oder für eine Person und sagen, jawohl, die ist es. Diese Momente können zeigen, wie Freiheit ist. aber sie können Freiheit nicht dauerhaft garantieren. Ich glaube, dass hinter diesen Erfahrungen eine Unruhe bleibt und dass wir uns nach einer noch tieferen Erfahrung von Freiheit sehen. Das glaube ich und ich möchte das begründen. Ich glaube, es gibt Symptome dafür, dass wir uns nach einer noch tieferen Erfahrung von Freiheit sehen. Und diese Symptome nenne ich immer das Gesetz von der Erhaltung der Unzufriedenheit. Kennt ihr das Gesetz von der Erhaltung der Unzufriedenheit? Das funktioniert folgendermaßen. Da ist man in der Schule. Die Schule ist ja ganz nett, aber auch ein kleines bisschen nervig. Und man denkt sich, gut, wenn ich die Schule hinter mir habe und erstmal das Abitur habe, dann bin ich frei. Dann geht's mir gut. Dann ist man an der Universität und auf einmal strömen zahllose Fragen auf einen ein. Man fragt sich zum Beispiel, wie verpflichtend sind Pflichtveranstaltungen? Wie ernst muss ich die Literaturliste meines Dozenten nehmen? Wo bitte geht's zu Hörsaal 3/671 und so weiter? Und man sagt sich, gut, wenn ich hier erstmal gesettelt bin und mich hier eingefunden habe, dann bin ich frei, dann geht's mir gut. Dann wird man gewahr, oh nein, es gibt ja noch Abschlussprüfungen, Examina, Diplomprüfungen. Wenn ich die erstmal hinter mir habe, dann geht's mir gut, dann bin ich frei. Dann denkt man sich, okay, ein Praktikum jagt das andere, niemand will mir Geld bezahlen, alle wollen, dass ich für sie arbeite. Wenn ich erstmal einen richtigen Job habe, wofür ich tatsächlich Geld bekomme und wovon ich leben kann, ist ja ein echter Luxus heutzutage für Akademiker. Wenn ich also einen richtigen Job habe, dann geht's mir gut, dann bin ich frei. Dann hat man den Job und sagt sich, gut, wenn ich die Partnerin, den Partner fürs Leben gefunden habe, dann bin ich frei, dann geht's mir gut. Wenn wir erstmal Kinder haben, dann geht's uns gut. Wenn die Kinder erstmal aus dem Gröbsten raus sind, wenn ich erstmal meine Midlife-Crisis überwunden und mir einen Geländewagen gekauft habe, wenn ich erstmal in Rente bin, dann bin ich aller Sorgen ledig, dann bin ich frei, dann geht's mir gut. Ihr merkt, auf diese Weise kann man die Grundfrage danach, was eigentlich mein Leben ausmacht, prinzipiell ewig verschieben. Und nun gibt es einen Lösungsversuch, den viele Menschen unternehmen. Sie sagen sich nämlich, okay, ich habe mir Ziele gesteckt und habe mir vom Erreichen dieser Ziele die Freiheit versprochen. Jetzt habe ich diese Ziele erreicht, aber so richtig frei, so richtig gut fühle ich mich hier immer noch nicht. Vielleicht muss ich einfach die gleiche Strategie anwenden und die Intensität erhöhen. Also mehr desselben tun. Also vielleicht brauche ich noch einen tolleren Job, noch spannendere Freunde, noch exotischere Urlaube und so weiter. Ich habe nichts dagegen, dass man Entscheidungen, die man getroffen hat, auch nochmal überdenkt und sich überlegt, ob etwas anderes noch besser zu einem passt. Ich glaube nur, dass man auf diese Weise diese Unruhe, die ich als das Gesetz von Erhaltung der Unzufriedenheit beschreibe, nicht stillkriegt. Das glaube ich nicht. Und ich glaube, ihr wisst das. Wie wäre es denn stattdessen, wenn wir diese Unruhe einfach ernst nehmen und sagen, ja, ich habe diese Unruhe, diese Sehnsucht nach einer echten Freiheit, nach einem wirklich erfüllten Leben. Und nichts, was ich bisher erlebt habe, kann dieses Bedürfnis wirklich stillen. Was wäre denn, wenn diese Unruhe berechtigt ist und nicht nur ein Spleen, irgendeine Überfunktion unseres Hirns, sondern wenn da eine richtige Ahnung drin steckt? Was wäre, wenn diese Unruhe berechtigt ist? Diese Unruhe, die uns sagt, mein Leben ist noch mehr. Das Leben ist noch mehr als das. Und ich bin noch mehr. Ich bin noch mehr wert. Vielleicht ist die Unruhe ja gar nicht falsch. Vielleicht gilt es nur, woanders weiter zu suchen. Und wir haben bisher an der falschen Stelle gesucht. Leben ist mehr. Das versucht dieses Motto auf den Punkt zu bringen. Leben im Überfluss. Das Leben, das uns gilt und das wir haben dürfen. Das ist sehr viel mehr als das, was wir bisher erleben. Leben im Überfluss, damit ist nicht materieller Überfluss gemeint. Das wäre langweilig. Also nichts gegen Besitz. Ich sage immer, wenn man was hat, soll man sich auch daran freuen. Das ist nicht der Punkt. Also niemandem ist damit gedient, dass man etwas hat und dann sich die ganze Zeit grämt und ein schlechtes Gewissen hat. Entweder man hat etwas und freut sich dran oder man hat es nicht. Das ist nicht der Punkt. Aber materieller Überfluss macht nicht frei. Und ich glaube, das wissen wir auch. Ich habe vor einer Weile mal von einem international tätigen Geschäftsmann gehört, der sehr erfolgreich war und der gegen Ende seines Lebens gefragt wurde, gibt es etwas, was Sie jetzt wissen, von dem Sie gewollt hätten, dass man es Ihnen schon als junger Mann gesagt hätte? Gibt es etwas, was Sie jetzt erfahren haben und jetzt wissen, von dem sie schon als junger Mann gewollt hätten, dass man es ihnen sagt. Und dieser Mann sagte, dieser Geschäftsmann sagte, und ich zitiere auf Englisch, er sagte, I wish somebody had told me that when you get to the top, there's nothing there. Ich wünschte, mir hätte jemand gesagt, dass wenn du ganz nach oben kommst, dass da nichts ist. Erhaltung der Unzufriedenheit. Mehr desselben hilft nicht. Was ist nun aus christlicher Sicht zu diesem ganzen Thema zu sagen? An dieser Stelle möchte ich euch gleich einige Sorgen nehmen. Ihr habt wahrscheinlich damit gerechnet, dass ich irgendwann dazu komme, aus christlicher Sicht darüber zu sprechen. Und vielleicht rechnen einige damit, dass jetzt sehr vorhersehbare Dinge gesagt werden. So wie in der berüchtigten christlichen Kinderstunde, von der der ein oder andere vielleicht schon mal gehört hat, wo auch immer die gleichen Antworten gegeben wurden und wo die Leiterin sagt, liebe Kinder, ich stelle euch jetzt ein Rätsel. Es ist klein, braun, hat einen langen Schwanz, springt von Ast zu Ast und sammelt Nüsse. Was ist das? Alle schweigen. Zaghaft meldet sich ein kleiner Junge und sagt, also es hört sich für mich wie ein Eichhörnchen an, aber so wie ich den Laden kenne, ist es doch wieder Jesus. Die Sorge kann man ja haben, dass auf komplexe, existenzielle, tiefgehende Fragen immer die gleichen vorhersehbaren Antworten gegeben werden. Nun hat das, was ich sage, tatsächlich ganz viel mit Jesus zu tun. Ich behaupte aber, dass es ein bisschen komplexer ist und auch ein bisschen tiefgründiger. Das liegt nicht an mir, sondern das liegt am christlichen Glauben. Und deswegen möchte ich an dieser Stelle auch nochmal eine Einladung aussprechen, wenn ihr heute Abend kommt, wiederzukommen im Laufe der Woche. Weil wir im Laufe der Woche die Chance geben, über bestimmte Themen mal in der Tiefe nachzudenken. Und ich möchte euch einladen, diese Chance zu nutzen. Viel zu viele Missverständnisse, gerade im Blick auf Leben und Glauben, haben damit zu tun, dass Leute immer nur einen Ausschnitt wahrnehmen, immer nur so einen Teilbereich wahrnehmen und denken, das wär's. Halbwissen ist viel schwieriger als Nichtwissen. Und deswegen, ich weiß, ihr habt alle viel zu tun, ihr habt alle viele andere tolle Termine, die ihr wahrnehmen könnt, aber nehmt euch doch mal die Zeit. Die Vorträge, die wir hier haben, die sind so konzipiert, dass sie jeweils für sich verständlich sind, aber auch aufeinander aufbauen. Deswegen nehmt euch die Zeit und kommt wieder und bringt andere mit. Also, was ist aus christlicher Sicht zu diesem ganzen Thema zu sagen? Zwei Dinge möchte ich dazu sagen. Das erste ist, es ist ja keine Überraschung, wenn wir den Eindruck haben, dass uns etwas fehlt. Es ist keine Überraschung, wenn wir den Eindruck haben, dass uns etwas fehlt. Denn der christliche Glaube sagt, dass wir Menschen so gebaut sind, dass uns etwas fehlt, wenn wir nicht in einer Beziehung mit Gott leben. Der christliche Glaube sagt, dass wir von Gott gemacht sind. Ich beschreibe das nur. Ich erwarte nicht, dass das irgendjemand glaubt, nur weil ich es sage. Aber lasst es mich mal beschreiben. Der christliche Glaube sagt, dass wir von Gott gemacht sind und dass uns etwas fehlt, wenn wir nicht im engen Kontakt mit Gott leben. Und es kann sein, dass wir überhaupt nichts davon wissen und dass wir nicht subjektiv den Eindruck haben, dass uns etwas fehlt. Aber wir spüren, dass etwas fehlt. Wir wissen nicht genau, was das ist, aber wir spüren, dass etwas fehlt. Das ist so, wie wenn man in seiner Wohnung etwas erledigen möchte und dafür von Zimmer A nach Zimmer B geht, weil man in Zimmer B etwas erledigen möchte. In dem Moment, wo man in Zimmer B eingetreten ist, hat man aber vergessen, was man dort erledigen möchte. Man weiß nur noch, dass man etwas dort erledigen möchte. Dann muss man manchmal in Zimmer A zurückgehen, damit es einem wieder einfällt. Aber dieses Gefühl, wenn man in Zimmer B steht und sich denkt, eigentlich wollte ich doch hier irgendwas erledigen, das ist vielleicht so ähnlich wie das Gefühl von jemandem, der merkt, es fehlt etwas in meinem Leben. Ich weiß nicht genau was, aber es fehlt was. Ich möchte das mal mit einem Bild beschreiben, das wie alle Bilder ein bisschen Fantasie erfordert. Ihr braucht jetzt viel Fantasie, stellt euch mal vor. Ich bin ein Buch. Okay, ich habe ja gesagt, das braucht Fantasie. Stellt euch vor, ich bin ein Buch, okay, ein umfangreiches, vorzugsweise philosophisches Buch. Und stellt euch jetzt vor, ich liege unter einem Diaprojektor. Das ist ja manchmal nötig. Diejenigen von euch, die noch Diaprojektoren kennen, wissen das. Wenn Tante Erna und Onkel Alfred Urlaubsdias zeigen, dann zeigen sie das über den Diaprojektor. Und der reicht manchmal nicht. Also muss man ein Buch drunter stecken, damit er die richtige Höhe erreicht. Wäre ich dieses Buch, hätte ich ein Problem. Ich würde mich nämlich fragen, warum bin ich aus Papier? Warum bestehe ich aus 400 papierenden Seiten, auf denen schwarze Punkte und Striche zu sehen sind? Warum sind das Buchstaben? Warum ergeben die Buchstaben Worte und die Worte Sätze und die Sätze Inhalt? Brauche ich das, um ein Diaprojektor abzustützen? Nein, Wäre ich dieses Buch, hätte ich eine Identitätskrise. Ich würde merken, dass etwas fehlt. Vielleicht würde ich gar nicht genau wissen, was fehlt, aber ich würde merken, nee, das passt irgendwie nicht. Vielleicht ist das so, wenn man in dieser Welt ohne Gott lebt und merkt, es fehlt was, man weiß nicht genau was. Das ist der erste Gedanke aus christlicher Sicht. Es ist ja keine Überraschung, wenn wir den Eindruck haben, dass etwas fehlt. Das zweite ist das Angebot echter Freiheit. Das Angebot echter Freiheit. Dazu braucht ihr wieder Fantasie. Stellt euch mal vor, es gäbe das. Es gäbe eine Beziehung, in der die Nähe zum anderen nicht unfrei macht, sondern frei. Je größer die Nähe zum anderen, desto freier wird man. Es ist schwer vorzustellen, aber versucht euch das mal vorzustellen. Eine Beziehung, in der die Nähe zum anderen immer freier macht. Je näher man dem anderen kommt, desto freier wird man. Das ist ganz anders als in bestimmten Familienkonstellationen. Familien, die so eng zusammenglucken, dass alle ganz gleichförmig sind und überhaupt nicht frei sind. Vielleicht habt ihr schon mal von John Cleese gehört, dem Schauspieler von Monty Python. Der hat zusammen mit seinem Psychiater ein Buch geschrieben über verschiedene Fragen. Das ist sehr lustig, dieses Buch. Und darin beschreibt er auch unter anderem, wie Familien sich gegenseitig einengen können. Und von allen erwartet wird, dass sie genau das Gleiche machen. Da ist eine kleine Karikatur zu sehen, wo eine Familie am Essenstisch sitzt und alle haben Brokkoli auf dem Teller. Alle. Alle haben Brokkoli auf dem Teller. Alle gucken ganz streng und der Vater sagt, in dieser Familie mögen wir Brokkoli. Und seine Kinder sagen, jam, jam. Ja? Also das kennt man ja manchmal von Beziehungen, die zu eng werden, dass sie tatsächlich auch einengen und dass sie nicht etwa freier machen. Aber stellt euch mal vor, das gäbe es. Eine Beziehung, in der die Nähe zum anderen immer freier macht. Und eine Beziehung, in der wir ganz genau so angenommen sind, wie wir sind. Stellt euch das mal vor, eine Beziehung, in der wir ganz genau so angenommen sind, wie wir sind. Das heißt, eine Beziehung, in der wir keinen Teil von uns aussparen müssen. Denn es gibt keine größere Unfreiheit als die, wenn man den Eindruck hat, es gibt Teile an mir, es gibt Eigenschaften an mir, die darf ich keinen sehen lassen. Wenn die jemand zu Gesicht bekommt, dann bin ich weg vom Fenster. Es gibt keine größere Unfreiheit, als dauernd so einen Teil von sich abschneiden zu müssen. Ich bin mal einem Menschen begegnet, der hatte eine Hälfte seines Gesichtes verbrannt. Er hatte da eine große Brandwunde. Die war schon älter, aber sie war noch deutlich zu sehen. Ich fand das gar nicht so auffällig und ich fand das auch nicht abschreckend. Es fiel schon auf, aber es war nicht unangenehm. Ich habe nur festgestellt, dass dieser Mensch, wenn er sich mit jemandem unterhielt, sich immer so setzte, dass man nur die heile Seite seines Gesichtes sah. Deutlicher konnte man es nicht machen, dass man den Eindruck hat, ja, diese Seite von mir, die sollte ich besser nicht zeigen. Bei den meisten Menschen sind das aber nicht solche offensichtlichen Wunden, sondern es sind Eigenschaften oder Gedanken oder Merkmale, irgendwas, was man am besten keinem sagt und denkt, dass, wenn der das mitkriegt oder wenn die das mitkriegt, nee, also dann bin ich weg. Und wenn man Teile von sich aussparen muss, dann macht einen das richtig unfrei. Und das ist aber leider in den meisten menschlichen Beziehungen so. Dass andere zu einem sagen, ja, du bist gewollt, ja, du bist auch anerkannt, aber nur so lange. Solange du nett bist oder solange du ansehnlich bist oder machst, was man dir sagt. So. Aber wehe, wenn nicht. Und jetzt stellt euch mal vor, es gäbe eine Beziehung, in der die Nähe zum anderen immer freier macht und in der wir ganz genauso angenommen sind, wie wir sind und keinen Teil aussparen müssen. Wie sieht das aus, eine solche Beziehung? Wenn wir Christen von G-O-T-T reden, dann meinen wir nicht einfach nur irgendein fernes Prinzip, das irgendwo rumschwebt, über das man wunderbar philosophieren und spekulieren kann und es ändert sich aber in unserem Leben nichts dadurch. Das wäre so, ich sage das mal vorsichtig, das wäre so der Wort zum Sonntag-Ansatz zum Thema Gott. Das sage ich in aller Demut, weil ich werde ja selber evangelischer Pfarrer und muss dann versuchen, es besser zu machen. Aber ich denke, ihr wisst, was ich meine, Wort zum Sonntag. 3 Minuten Besinnlichkeit und am Ende heißt es, und sollten wir nicht hin und wieder nachdenken über Gott. Also wenn wir Christen von G-O-T-T reden, dann meinen wir nicht irgendwas, was weit weg ist und über das man wunderbar spekulieren kann und das, über das man vielleicht auch andächtig reden kann, aber das keine Auswirkungen auf unseren Alltag hat. Sondern wir meinen, dass Gott an einer ganz konkreten Stelle in der Geschichte der Menschheit erkennbar geworden ist. Dass er nicht im Dunkel des Unwissens geblieben ist, sondern dass er sich an einer ganz konkreten Stelle bekannt gemacht hat, nämlich in der Person Jesus Christus. Wieder, ich erwarte von niemandem, dass er das glaubt, nur weil ich das sage. Ich möchte euch nur mal beschreiben, was der christliche Glaube sagt. Wenn ihr wissen wollt, wie man sowas glauben kann, dann kommt morgen wieder. Ich beschreibe nur, was der christliche Glaube beinhaltet. Der christliche Glaube sagt, wenn wir wissen wollen, wie Gott ist, müssen wir uns Jesus angucken. Was Jesus tut, das tut Gott. Was Jesus sagt, das sagt Gott. Wie Jesus ist, seine Eigenschaften, seine Charakterzüge, das sind die Eigenschaften und die Charakterzüge von Gott. Da steht ein Mann an einer Straße und man kann seinen Mut nur bewundern, denn dieser Mann wagt sich normalerweise nicht an die Öffentlichkeit. Ich habe vorhin davon geredet, dass wir manchmal das Gefühl haben, es gibt Teile an uns, die wir aussparen müssen und die andere besser nicht zu Gesicht bekommen. Bei diesem Mann ist das vollkommen offenkundig, was das ist. Dieser Mann ist übersät mit Geschwüren. Und das ist zu seiner Zeit nicht nur ein medizinisches Problem, sondern es ist auch ein religiöser Makel. Mit solchen Leuten wollten die religiösen Leute damals nichts zu tun haben. Er musste sogar vor sich selbst warnen. Wenn er sich mal in die Öffentlichkeit wagte, musste er rufen, Aussatz, Aussatz. Das muss man sich mal vorstellen. Wir wären gezwungen, wenn wir durch die Straßen von Marburg laufen, dauernd vor uns zu warnen und zu sagen, bleib bloß weg von mir, ich habe folgendes Problem. Da steht ein Mann an der Straße und man kann seinen Mut nur bewundern, weil er sich normalerweise nicht an die Öffentlichkeit wagt, weil wenn er Menschen begegnet, er befürchten muss, dass das passiert, was immer passiert, wenn er Menschen begegnet. Nämlich, dass sie ihm zeigen mit Worten oder mit Gesten, du bist hier nicht willkommen. Noch dazu, wenn es religiöse Menschen sind. Und es sind religiöse Menschen, so kommt es ihm jedenfalls vor, die da gerade auf ihn zukommen. Es ist eine Gruppe von ein paar Leuten, gutes Dutzend zählt er. Und er weiß, dass mitten in dieser Gruppe eine Person geht, von der er schon mal gehört hat. Das ist dieser neue Prediger, Yeshua, Jesus. Und er stellt sich an den Rand der Straße und sagt zu diesem Jesus mit dem Mut der Verzweiflung, Herr, wenn du willst, dann kannst du mich reinmachen. Und er muss jetzt erwarten, dass das, was passiert, was immer passiert, dass Jesus ihn anguckt und sagt, aber also nicht so, ja? Dessen sieht er in dem Gesicht von Jesus aber nicht Ablehnung, sondern er sieht in diesem Gesicht Willkommen. Und Jesus sagt, ich will's tun. Und er streckt die Hand aus, berührt den Mann, vielleicht legt er ihm die Hand auf die Schulter. Das heißt, er berührt den Mann genau da, wo seine Unfreiheit am größten ist. Er berührt ihn ganz genau da, wo er sich für voll mit dem Mut der Kommen unmöglich hält. Wo er denkt, das kann ich niemandem zeigen, das kann ich niemandem, schon gar nicht kann mich da jemand berühren. Jesus begegnet uns genau an der Stelle, wo unsere Unfreiheit am größten ist. Wo wir uns für vollkommen unmöglich halten. Und genau diese Berührung macht gesund. Diese Berührung macht diesen Mann gesund. Körperlich gesund und auch frei, weil er wieder in die Gesellschaft der Menschen zurück kann. Es ist ja gar nicht so, dass Freiheit darin besteht, sich von den anderen abzukapseln. Davon hatte dieser Aussätzige mehr als genug, von der Einsamkeit. Freiheit heißt ja nicht, sich von allem zu lösen, sondern Freiheit heißt, die eine Beziehung einzugehen, die einem wirklich gut tut und die einen wirklich frei macht. Erinnert euch an das Buch unter dem Diaprojektor. Stellt euch mal vor, dieses Buch könnte in einer philosophischen Bibliothek stehen und spät in der Nacht würde ein Examenskandidat in die Bibliothek huschen und mit klammen Fingern das Buch aus dem Regal ziehen und mit zitternden Händen durch die Seiten blättern und das Wissen in diesem Buch aufsaugen. Da würde das Buch denken, oh ja, dafür bin ich gemacht. Na klar. Ich glaube, das passiert, wenn wir anfangen, in einer Beziehung mit Gott zu leben, dass wir auf einmal anfangen zu spüren, ach so, so bin ich gedacht. Es gibt tatsächlich so etwas wie eine Liebe, die keine Bedingungen an mich stellt, die sich mir einfach schenkt. Es gibt eine solche Liebe tatsächlich. Ich habe immer davon geträumt und es gibt sie tatsächlich. Ach so. Und es gibt sogar eine Beziehung, die über den Tod hinaus Bestand hat. Das sind zwei Themen, über die geht es am Mittwoch und am Donnerstag. Am Mittwoch über die Liebe Gottes und am Donnerstag über die Hoffnung der Christen und die über die Grenzen dieses Lebens hinausreicht. Und wenn wir in diese Beziehung mit Gott anfangen einzutreten, dann werden wir merken, das Ganze ist nicht nur schön, es hat sogar auch Gründe. Man kann als intellektuell redlicher Mensch so etwas glauben. Wenn euch das interessiert, könnt ihr jetzt Fragen stellen und ihr könnt vor allem morgen wiederkommen. Wenn ihr wissen wollt, wie man das glauben kann, kommt wieder. Bis hierhin, vielen Dank fürs Zuhören.